Eine Ehe ist kein politisches Projekt, oder? Sabah Nur Shima und Mehron Mendel sind ein muslim-jüdisches Ehepaar. Die beiden haben ihre Identität als religionsgemischtes Ehepaar öffentlich thematisiert in einer Kolumne in der FAZ, die jetzt auch als Buch erschienen ist, Muslimisch-Jüdisches Abendbrot, das Miteinander in Zeiten der Polarisierung, so heißt das Buch. Guten Tag, Sabah Nur Shima und Mehron Mendel. Als muslimisch-jüdisches Ehepaar werden Sie als Zeichen der Hoffnung gesehen. Wie erleben Sie das denn, wenn Ihre Ehe auf einmal auch ein politisches Projekt zu sein scheint?
Gut, zunächst, das war nicht von Anbeginn so, sondern wir haben die Kolumne tatsächlich im Sommer 21 angefangen. Damals war noch relativ ruhiger, also nicht, dass die Konflikte im Nahosten, die spiegeln sich immer auch in der Vergangenheit in, auch hier in der Beziehung zwischen Juden und Muslime wieder. Aber das war noch die relativ ruhige Zeit. Seit dem 7. Oktober 23 ist auf einmal alles viel mehr aufgeladen. Und ab diesem Punkt haben wir noch wirklich zu spüren bekommen, dass gerade Muslimen und Juden zusammenzuleben, wurde gerade in diesem Tiefpunkt der politische, der Konflikt, der militärische Konflikt in Gaza, später auch in Iran, als Zeichen der Hoffnung, als politisches Symbol wahrgenommen. Also wir wurden praktisch als Projektionsfläche oder als Zeichen der Hoffnung gesehen. Wir haben auch für uns selbst gesagt, ist auch Teil unserer Schuld, wenn wir uns dann exponiert haben als jüdisch-muslimisches Paar, können wir uns darüber nicht beschweren, dass da damit verschiedene Attribute verknüpft werden. Nichtsdestotrotz, wir betonen immer wieder, dass unsere Beziehung ist erstmal eine ganz normale Liebesbeziehung, das ist kein Friedensprojekt oder ein Verständigungsprojekt.
Sabah Nur Shima, Ihr erstes Kapitel in dem Buch, ein großes Kapitel, heißt, eine Ehe ist kein politisches Projekt, oder? Wie meinen Sie das? Kann eine Ehe ein politisches Projekt sein?
Unsere Ehe wird häufig von anderen, also von außen, immer als etwas ganz Besonderes gesehen. Häufig erreichen uns so Kommentare wie, ach, würden doch alle Israelis eine Palästinenserin heiraten, dann wäre doch Frieden drüben. Dazu muss man zunächst einmal sagen, ich bin gar keine Palästinenserin, also meine Eltern sind aus Pakistan. Häufig sehen wir, wie in unsere Ehe so viel hineinprojiziert wird. Deshalb sagen wir gerne auch, unsere Ehe ist was ganz, ganz Normales. Sie ist kein interreligiöses Projekt und auch kein Friedensprojekt. Verstehen aber gleichzeitig, warum Menschen, wenn sie eben sehen, dass jüdisch-muslimisch irgendwie in der Kombi doch auch funktioniert, dass sie da einfach in der großen Verzweiflung, auch mit Blick auf den Nahostkonflikt, auch irgendwie so einen Hoffnungsschimmer damit irgendwie ausdrücken.
Der israelische Premier Benjamin Netanyahu hat solche Ehen als stillen Holocaust bezeichnet, denn sie könnten zur Vernichtung des jüdischen Volkes führen. Das sind harte Worte. Wie gehen Sie denn damit um?
Gut, das hat mit einer noch breitere Meinung innerhalb der jüdischen Community zu tun, also über die Geschichte, gerade als kleine Religion, die über Jahrhunderte, Jahrtausende verfolgt wurde, galt die sogenannte Mischehe, also die Ehe außerhalb des Judentums, als Gefahr. Weil in der Regel ist es so, wenn jemand aus der jüdischen Gemeinde, ein Christ oder ein Muslimer oder was auch immer, geheiratet hat, ist dann aus der Community ausgeschieden. Und dadurch war die Gefahr, dass die Juden noch als Religion verschwinden. Umso mehr nach dem Holocaust. Ein Drittel der europäischen Judentum sind im Holocaust umgekommen. Für viele Menschen ist dann diese Angst, dass die jüdische Religion irgendwann aus der Welt verschwindet, eine reale Angst. Und in diesem Zusammenhang kann man diese natürlich sehr provokante Ansage von Netanyahu auch verstehen. Nichtsdestotrotz, wir empfinden unsere Beziehung, unsere Ehe und auch wie wir blicken auf unsere zwei kleine Kinder. Sie haben nicht den Auftrag, die Fortsetzung des Judentums oder die Fortsetzung des Islam auf ihre Schultern zu tragen, sondern sie müssen erstmal ihren eigenen Weg finden. Dann natürlich gehören auch theologische Fragen dazu.
Da kann man sicher auch dadurch erklären, dass sie in Israel nie hätten heiraten dürfen. Da sind gemischt religiöse Ehen nicht möglich, oder?
Alles, was mit Ehen in Israel zu tun ist, in der jeweiligen religiösen Community ausgelagert. Das bedeutet, wenn zwei Juden heiraten, die können das nur in der Rabbinat mit einem Rabbiner machen. Wenn zwei Christen heiraten, die können es nur beim Priester oder Pfarrer machen. Und genauso auch für Muslime. Nichtsdestotrotz, natürlich gibt es auch in Israel religionsgemischte Ehen und die werden aber nicht vor Ort gemacht. In der Regel finden sie dann in Zypern, die benachbarte Stadt praktisch, statt und werden dann nach dem internationalen Abkommen auch in Israel anerkannt. Das ist ein Umweg, die viele Menschen in Israel nutzen, um gerade da die Einschränkung umzugehen.
Also wenn ich den Vergleich mal ziehen darf, ich komme aus einer katholischen Familie. Bei mir in der Kindheit erinnere ich mich, dass meine Tante sich mal in einen evangelischen Mann verliebt hat. Und das war nicht möglich. Also die konnten nicht heiraten, weil in den 60er Jahren katholisch und evangelisch, das war quasi gar nicht möglich. Das ist ja alles gar nicht so lange her. Wie ist das denn in Ihrer Familie gewesen? Gab es da aus der Großfamilie oder aus dem größeren Umfeld Menschen, die gesagt haben, wie kannst du nur einen Juden heiraten? Du bist doch eine Muslima.
Klar, es gab weder in meiner noch in Marons Familie Freudensprünge und im weiteren Bekanntenkreis wurde das dann auch immer interessanter, um es jetzt mal milder auszudrücken. Das ist aber natürlich keine Überraschung, also Juden und Muslime, so ist das gängige Bild und es entspricht tatsächlich auch, wenn man sich die Umfragen anschaut, der jeweiligen Mehrheit, also in der muslimischen als auch in der jüdischen Community, man hat den anderen nicht so ganz gern. Man akzeptiert ihn sozusagen so als Nachbar, als vielleicht Arbeitskollege, aber die andere Person, dass sie Teil der Familie wird durch eine Einheirat, da sind Grenzen der Toleranz ganz, ganz deutlich zu spüren und zu beobachten. Und in den Familien äußerte sich das natürlich auch. Es gab viel Nachfragen, vor allem mit Blick auf, was heißt es für die Kinder, die ihr dann kriegen werdet? Sind sie dann muslimisch oder jüdisch? Ihr müsst euch dann entscheiden. Da sind doch Konflikte vorprogrammiert und Identitätskrisen sowieso. Dann kamen auch viele antisemitische Bilder auch hoch. Und eine Bekannte zum Beispiel sprach mit meiner Mutter und sagte ihr dann sowas wie, weißt du, versuch es positiv zu sehen. Deine Tochter wird nie finanzielle Sorgen haben. Ich war doch auch erstaunt. Ich kannte ja die Person und habe gedacht, naja, aber andererseits, ja, wir wissen ja, dass antisemitische Bilder wirklich in allen Milieus überall auf der Welt verbreitet sind. Und hier in dem Fall dieses Bild, ne, Juden sind besonders reich und so weiter, hält sich sehr hartnäckig. Und in solchen Momenten und vielen anderen Gesprächen habe ich auch nochmal gemerkt, dass in meinem Umfeld natürlich auch diese Bilder existieren. Gleichzeitig habe ich sie als Anlass genommen, diese Momente, um auch darüber zu sprechen.
Das ist schon schockierend. Sie haben zwei Kinder. Wie machen Sie das Pesach, Ramadan? Feiern Sie alle Feste oder wie es gerade passt oder wie gehen Sie damit um?
Man muss dazu sagen, die Kinder sind 1 und 3. Wenn gefeiert wird, wird gefeiert und sie wissen jetzt nicht, ob es Chanukka ist oder das Opferfest. Uns ist es wichtig, dass Kinder beide Religionen, beide Kulturen mitbekommen, vor allem auch die Sprachen lernen, Hebräisch und Urdu. Das ist ein großes Projekt, das stimmt. Am besten sprechen wir in 10 Jahren nochmal und schauen, wie sich das jetzt ausgewirkt hat. In unserer Wunschvorstellung müssen sich die Kinder niemals entscheiden, sondern können sagen, ich bin muslimisch und jüdisch zugleich. Warum nicht? Wir haben 2025.
Ich würde schon sagen, wir feiern alle jüdische und muslimische Feiertage. Muss man auch ehrlich sagen, es gibt mehr jüdische Feiertage als muslimische. Für Judentum gibt es mehr, die versuchen wir immer zu feiern. Zwar in der Regel nicht in der Synagoge, sondern zu Hause mit Freunden. Bisher ist für die Kinder noch nicht so ganz bewusst, was wir gerade feiern, ob es jetzt jüdisch oder muslimisch. Wir haben uns die Entscheidung getroffen, da sowohl das auch. Also es gibt bei uns keine Religion, die im Vordergrund steht. Es gibt auch das Konzept zu sagen, wenn es ein eher gemischte Paar ist, dann mussten die Eltern entscheiden, dass eine Religion ausgelebt wird und die andere Religion sollte nur respektiert werden. Für uns war dieses Konzept immer fremd. Also wir wissen auch nicht, nach welchem Prinzip sollen wir dann sagen, welche Religion wird benachteiligt, sondern wirklich, wir versuchen in alle Lebensbereiche, soweit wie es geht, die beide Religionen gleichberechtigt zu behandeln, sie gleichermaßen zu betonen in unserem Alltag. Wir versuchen das übrigens auch mit den Sprachen. Also ich rede mit den Kindern Hebräisch, Saba redet mit den Kindern Urdu, also die Sprache in Pakistan. Das kann man sagen, das ist ein Experiment, aber ich meine immer, Kindererziehung ist ein gewisses Experiment.
Sie haben mal gesagt, Sie feiern die jüdischen Feiertage nicht als religiöse, sondern als kulturelle Feste. Wie haben Sie das gemeint?
So kenne ich das auch aus meiner Kindheit. Ich bin in Kibbutz aufgewachsen. Kibbutz ist dezidiert nicht religiös, sicherlich nicht orthodox. Aber trotzdem, Judentum spielt eine Rolle. Also man feiert alle jüdische Feiertage. Und zwar unbedingt als religiöse Angelegenheit, sondern als kulturelle Angelegenheit. Das ist Teil der israelischen Kultur. Es ist Teil der jüdischen Kultur und von daher das muss nicht unbedingt als Zeichen des Glaubensbekenntnisses sein, sondern es kann auch ein Teil der jüdischen Tradition, die über Jahrtausende dann weitergegeben wurde von einer Generation zu der anderen.
Wie macht das Ihr Mann? Feiert er mit Ihnen Zuckerfest?
Ja, wir feiern tatsächlich alle Feste gemeinsam. Auch meine Familie, die in Frankfurt eben lebt, bekommt jüdische Feiertage mit und Maron ist Teil von muslimischen Feiertagen.
Und was die Kinder betrifft, Sie sagen, die werden sich irgendwann entscheiden, entweder werden sie ganz säkular oder sie werden muslimisch oder sie werden jüdisch. Aber wir machen ihnen das Angebot der verschiedenen Religionen.
Damit sind wir ja super unoriginell, weil das viele Eltern so für ihre Kinder sich wünschen. Sie sollen sich irgendwann selbst entscheiden und sollen den Weg gehen, der ihnen am besten tut. Und das wollen wir auch mit Blick auf Religion. Mir ist es sehr wichtig, dass die Kinder auch die jüdische Religion kennenlernen. Maron ist es sehr wichtig, dass sie auch die islamische Religion kennenlernen. Und in unserer Idealvorstellung haben sie tatsächlich eine Identität, die aus beiden besteht. Hat natürlich mit einem Religionsverständnis zu tun, was jetzt nicht den beiden Gemeinschaften betrifft, da sie doch eher in der orthodoxen Auslegung die Religion praktizieren.
Der Krieg in Gaza, der Krieg zwischen Israel und dem Iran, lädt das Ihre muslimisch-jüdische Beziehung noch mehr auf oder steigert das noch die Bedeutung, dass Sie auch auf Lesetour sind mit diesem Buch?
Der Konflikt zwischen Israel, Palästina oder Israel, Iran eskaliert, desto auch der Druck auf uns, der Wunsch, dass wir endlich eine Partei ergreifen für die Palästinenser oder für die Israelis. Und wir betonen immer wieder, dass wir eine Partei für die Menschlichkeit, für die Menschen vor Ort, die unschuldigen Zivilisten ergreifen, egal auf welcher Seite der Grenze sie stehen. Wir merken das zum Beispiel, apropos Lesetour, dass manchmal auch die Veranstalter kalte Füße bekommen. Die werden dann angefeindet, werden kritisiert. Wie konntet ihr einen jüdischen Israeli einladen oder wo konntet ihr eine Muslimin einladen? Und dann kommt es auch immer wieder vor, dass eine Veranstaltung, die erstmal angekündigt wurde, dann doch kurzfristig abgesagt wird. Und dann wird gesagt, na, vielleicht ist nicht der richtige Zeitpunkt. Oder nein, wir wollen niemanden provozieren. Oder gibt es eine Kritik, vielleicht sollen wir das verschieben. Man merkt, der Eis wird immer dünner. Da wird man gleich, vor allem übrigens über die sozialen Medien, dann als Feind dargestellt. Weil die Sabah Empathie mit der israelischen Bevölkerung hat, dann wird sie dann plötzlich als Verräterin in der muslimischen Community gesehen. Weil ich Empathie mit Zivilisten in Gaza zum Ausdruck bringe, dann werde ich sehr oft als Verräter der jüdischen Community gesehen. Und gerade hier versuchen wir, von dieser festgefahrenen Argumentationsmuster und Denkweise Abschied zu nehmen und aufzuzeigen, es gibt auch einen dritten Weg, und zwar ein Weg, wo die Empathie nicht selektiv vor eine oder andere Seite gebracht wird, sondern eine Empathie, die alle Menschen vor Ort gebracht werden, wenn sie keine Schuld an diesem Konflikt tragen.
Woher nehmen Sie noch Hoffnung? Im Moment scheint es alles so bedrückend und so hoffnungslos zu sein.
Also was wir uns immer wieder sagen, also wer sind wir, dass wir dieses Privileg, Hoffnung zu verlieren haben, wenn wir in unserem bequemen Zuhause in Frankfurt sitzen und nicht zu fürchten haben, mal von Flugzeugen bombardiert zu werden oder von Terroristen überfallen zu werden, dann haben wir einfach diesen Luxus nicht zu sagen, ja, wir verlieren jetzt die Hoffnung und geben auf, sondern natürlich, wir tun alles, was in unserer Kraft ist, und das ist natürlich bescheiden, um die friedlichen Kräfte vor Ort zu unterstützen. Und solange diese Kräfte noch gibt, und die gibt noch, werden wir alles tun, um die zu unterstützen. Wir unterstützen Projekte, wo muslimische, palästinensische Kinder zusammen mit jüdischen, israelischen Kindern in die Kita oder Grundschule gehen. Wir unterstützen Projekte, wo jüdische Israelis dann schützend vor palästinensischen Hirten stehen, wenn die Hirten von jüdischen Siedlern angegriffen werden. Genau solche Projekte liegen uns sehr am Herzen, und deswegen werden sie, solange es solche Initiativen gibt, werden wir sie immer weiterhin mit all unserer Kraft unterstützen.
Ihre Ehe wird auch, wir haben es bereits angesprochen, als Zeichen der Hoffnung gesehen. Sie sind mit Ihrem Buch auf Lesereise. Wie ist das? Werden Sie da als ein Lichtblick im Dunkel der Polarisierung und des Krieges auch gesehen?
In unserer Lesetour erfahren wir eigentlich alle Reaktionen von positiven, freudigen Menschen, die dankbar sind für die Positionen, die wir auch äußern, gerade mit Blick auf die Debatte rund um den Nahostkonflikt. Und dann gibt es auch viele, die kritisieren, die sich ärgern. Wir hatten auch schon weinende, wütende Menschen, die uns auch angeschrien haben in den Veranstaltungen. Aber das ist gut so. Also wir suchen den Dialog, wir suchen den Austausch. Wir sind unterwegs durch die ganze Bundesrepublik und haben eigentlich das Privileg, dass Menschen uns zuhören, dass sie bereit sind, sich in einer Position vielleicht anzuhören, der sie gerade nicht entsprechen. Also diese Polarisierung ist wirklich nicht nur mit Blick auf die Nahostdebatte, sondern auch eben, was das Thema Identitätspolitik, Gender und so weiter und so fort. Es betrifft so viele Themen, Migration, ja, das sind alles diese hochpolarisierenden Themen, Triggerpunkte auch. Und uns ist es wichtig, darüber in den Austausch zu kommen, den Menschen eben ein Angebot zu machen, dass sie nicht dieser Polarisierung nachgeben müssen. Und das sind schöne Gespräche.
Wenn man jetzt nach Nahost schaut, Gazastreifen, Iran, Israel, man kann die Hoffnung aber auch verlieren, oder?
Man kann die Hoffnung verlieren und man kann sich auch etwas in Demut in Deutschland begeben, in einer demütigen Haltung. Was ich damit meine ist, ja, der Blick auf die Welt kann gar nicht positiv gerade sein. Ich würde mir wünschen, dass Menschen hier in Deutschland vielmehr dieses Privileg anerkennen, wie gut es uns immer noch geht, dass wir die Nacht überstehen, ohne Angst gehabt zu haben, dass irgendwie Familie oder Verwandte, die hier in Deutschland sind, in zerbombten Häusern aufwachen oder überhaupt gar nicht mehr aufwachen. Und ich glaube, dass das in dieser Debatte häufig verloren geht und man sich vielmehr dazu neigt, die eine oder andere Position einzunehmen. Was uns aber vielleicht trotzdem Hoffnung geben kann, dass es viele Menschen in all diesen Regionen, gerade auch in Israel und Palästina gibt, die sich trotz dieser Situation tagtäglich dafür einsetzen, dass es eine friedliche Koexistenz geben kann und muss, beziehungsweise dass das die einzige Lösung ist, auch wenn sie immer weiter fern in die Ferne rückt. Und das sind die Menschen, unsere Freunde und unsere Familie auch in Israel als auch in Palästina, denen wir verbunden sind und deren Position gilt es auch hier zu stärken.
Anfangs sagte ich oder fragte ich, ist eine Ehe ein politisches Projekt? Eines muss man sagen, eine Ehe ist immer ein, wenn ich das so pathetisch sein darf, ein Kind der Liebe, die über allem steht und wichtiger ist, als ob jemand Muslima, Christ oder Jude ist, oder?
Da kann ich Ihnen nur recht geben und deshalb sagen wir auch immer wieder, es ist eigentlich eine ganz normale Liebesehe, wie viele andere auch.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Saba Noshema und Meron Mendel. Ihr Buch mit dem Titel Muslimisch-Jüdisches Abendbrot über ihre muslimisch-jüdische Ehe zeigt, wie erhellend der Blick des jeweils anderen sein kann. Das Buch ist ein politisches Buch, es ist ein sehr persönliches Buch, es ist ein Buch, das zum Gespräch einlädt. Und nicht zuletzt ist es ein Buch, das Hoffnung macht. Das Buch Muslimisch-Jüdisches Abendbrot ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen und es kostet 22 Euro. Vielen Dank.
Sehr gerne. Super.